Und als allererstes darf ich nach vorne bitten, Rainer Kringen. Ich wage zu bezweifeln, dass ich ihn eigentlich irgendjemandem in diesem Saal noch vorstellen muss. Aber erstmal herzlich willkommen, Rainer Kringen. Rainer ist, ich sage das trotzdem einmal, Vorsitzender des Landesverbands Erneuerbare Energien, von 2000 bis 2017 Landtagsabgeordneter und jetzt eben für den LEE in der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Und vielleicht einfach nochmal so vorab die Frage, wir haben ja gelesen, die Kommission hat 4 Vorsitzende, 24 Mitglieder, die Landes- und Bundesregierung sitzen da auch noch mit ganz vielen Leuten. Ich stelle mir das als eine sehr, sehr riesig große Runde vor, mit so vielen unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Hintergründen. Ich weiß, dass du keine Interna verraten darfst, natürlich auch nicht sollst hier, aber wir würden uns natürlich schon ein bisschen über deinen Input freuen, über das, wo wir sagen, kann das überhaupt gelingen in dieser Runde? Ist das, bist du zuversichtlich und was können wir eigentlich erwarten?
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ihnen auch allen ein gutes Gelingen des heutigen Tages. Ich bin gerne gekommen. Die Kommission ist, wenn alle da sind, Herr Kreuzbeck, wir beide sitzen ja da, ungefähr so groß wie der Saal hier mit allen Zuhörern aus den Ministerien. Das ist aber für mich auch nachvollziehbar. Ganz einfach, weil das Thema so spannend und so relevant ist, weil die Kommission, ich will einfach kurz reflektieren, was der Auftrag ist. Wir sollen Vorschläge machen für den Strukturwandel in 4 Regionen, Helmstedt, Lausitz, Mitteldeutschland, also Halle und die Gegend und unser rheinisches Revier. Und wir sollen Vorschläge machen, was energiepolitisch passieren soll. Ich kapriziere mich jetzt mal nicht auf die Struktur, das macht der Kollege Kreuzbeck nachher noch in seinem Beitrag. Beim Klimaschutz sind die Anforderungen sehr, sehr klar. Wir sollen erstens, also wir konzentrieren uns nur auf die Stromerzeugung. Das heißt, das, was immer wieder als Argument kommt, was ist denn mit dem Verkehr, der leistet ja gar nicht seinen Beitrag, was ist mit Wohngebäuden, das sind Aufgaben anderer Kommissionen. Wir haben den reinen Auftrag, uns um die Stromerzeugung zu kümmern. Und in der Stromerzeugung haben wir auch wieder 3 ganz klare Ziele vorgegeben von der Bundesregierung. Das erste ist, wir sollen Vorschläge machen, wie das 2020er Ziel -40% Reduktion noch annähernd erreicht werden kann. Was auf Deutsch gesagt heißt, wir sollen Vorschläge liefern für weitere Abschaltungen von Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken. Dann sollen wir Vorschläge liefern, wie das Ziel 2030 sicher erreicht werden kann. Ziel 2030 der Bundesregierung, -61% Reduktion der Emissionen des Energiebereichs gegenüber 1990. Das heißt, um das mal zu übersetzen, wir müssen auf rund 88 Millionen Tonnen Emissionen aus der gesamten Stein- und Braunkohleverstromung in Deutschland kommen. Die Braunkohle hat jetzt ein Fördervolumen hier von roundabout 94 Millionen Tonnen im Jahr. Also das, was jetzt unsere Braunkohle macht, darf nachher 2030 das in Gesamtdeutschland aus Stein- und Braunkohle werden. Nur um die Dimension klar zu machen. Und das dritte ist, wir sollen ein Abschlussdatum für die Kohleverstromung in Deutschland vorschlagen. Das sind die 3 Punkte des Einsetzungsbeschlusses. Der ist ja öffentlich zugänglich, Punkt 4, 5, 6. Das ist die energiepolitische Aufgabe. Und darum kümmern wir uns jetzt. Ich kann jetzt immer nur sagen, ich habe ja den ganzen Steinkohleausstiegsprozess auch mitgemacht. Wo wir 2007, Regierung Rückers damals, beschlossen haben, dass 2018 die Steinkohleverstromung beendet wird. Und es war richtig, das mit 11 Jahren Vorlauf zu machen, weil wir haben viele Konflikte gehabt, aber als das Abschlussdatum feststand und auch klar war, niemand wird arbeitslos in dem Prozess. In dem Punkt begannen die konstruktiven Überlegungen an den Standorten, was machen wir, wie entwickeln wir uns weiter. Und ich habe ja viele Bürgerinitiativen betreut bei der Steinkohle. Ab da war die Diskussion eine andere. Wir haben noch über Bergschäden gestritten im Einzelnen, aber es war klar, 2018 ist das vorbei. Und ich bin ja nur selber Gast am 21. Dezember auf Prosper, wenn die letzte Lore da gefahren wird. Also das ist für mich das Beispiel, was wir schaffen müssen. Das wird nicht die gleiche Jahreszahl sein, aber der Vorteil, wenn wir einen vernünftigen Vorschlag machen können, Sie müssen immer bedenken, die Kommission macht einen Vorschlag und der Gesetzgeber muss ihn dann noch umsetzen. Aber wenn wir einen vernünftigen Vorschlag hinkriegen, der ein Datum am Ende hat, wo Greenpeace, Dirk Jansen mit dem BUND, aber eben auch der BDI und der BDEW Ja sagen können und die Gewerkschaft als die Gegenpole. Wenn das erreicht wird, dann haben auch alle, die in dem Geschäft tätig sind, wieder eine Perspektive, dass sie investieren können und dass sie wissen, was aus ihnen wird. Wenn wir es nicht schaffen, da gewinnt niemand bei. Wenn wir es nicht schaffen, wird die Bundesregierung, so viel Vertrauen habe ich in die Große Koalition, in dieser Legislaturperiode nichts mehr machen. Dann weiß auch keiner, wo es hingeht. Dann wird es Gegenstand des nächsten Wahlkampfes. Und dann wissen alle, die investieren wollen, nicht, wo es hingeht. Aber auch für die Unternehmen der Braunkohle und der Steinkohle ist dann die Reise unklar. Weil die Aufgabenstellung, dass wir aus den Klimaschutzdiskussionen deutlich reduzieren müssen, ist vorgegeben. Und die Bundesrepublik, nur um das mal klar zu sagen, die Bundesrepublik, das ist ja nicht immer nur Gerede. Die Bundesrepublik hat sich verpflichtet, Klimaschutzziele einzuhalten. Völkerrechtlich verbindlich, auch im europäischen Rahmen. Und sie wird dafür, dass sie das in Wohngebäuden und Verkehrsbereich nicht schafft, in der Größenordnung bis zu 60 Milliarden Euro Strafe zahlen müssen, wenn sie nicht nachlegt. Insofern ist auch der Auftrag, den wir jetzt von der Bundesregierung bekommen haben, einer, den wir umsetzen müssen, für den wir Kompromisslösungen finden müssen, weil es ansonsten wirklich auch monetär ins Eingemachte reingeht. So, und deswegen ist das richtig, damit alle hinterher klare Patente haben, wie sie weiter vorgehen können. Und eins ist ganz wichtig, wenn Sie sich das mit dem Steinkohleprozess erinnern, jeder, der jetzt noch meint, das könne hier bis 2045 so weitergehen, der muss runter von der Position, der muss sich bewegen, auch wenn das schwerfällt. Das ist in der Steinkohle, weiß ich das ja, vielen schwer gefallen, darüber zu diskutieren, dass man die Steinkohle beendet. Das muss da am Ende sein. Und die Braunkohle wird nicht bis 2045 hier weiterlaufen. Es ist völlig klar, die Garantie, die wir hier in Nordrhein-Westfalen bei der Steinkohle immer hatten, niemand wird arbeitslos. Das ist für die in den ostdeutschen Revieren, wir lernen ja jetzt die Lausitz und mitteldeutsches Revier erstmal kennen, für die ist das eine ganz andere Aussage. Bei uns ist das selbstverständlich. Ich bin immer davon ausgegangen, das, was wir in der Steinkohle geschafft haben, mit Regelungen, Anpassungen, 49er, 55er Regelungen, das geht selbstverständlich für alle Beschäftigten der Braunkohle ganz genauso. Das kann gar nicht anders sein. Und ich war froh, so viel darf ich jetzt vielleicht verraten, der Bundeswirtschaftsminister war ja neulich nochmal bei uns in der Sitzung, als so ein paar Pressemeldungen durchgegangen sind. Da hat er, das war für mich ein spannender Punkt, hat er gesagt, das, was in der Steinkohle galt, gilt auch in der Braunkohle. Da hat er gesagt, das war für mich das Angebot, dass der Bund bei den Anpassungsregeln und anderen Mechanismen auch mithelfen wird. Das ist bei uns selbstverständlich, aber in Ostdeutschland, wo die LEAG zum Teil Leute entlässt, wo Anfang 90er Jahre 90.000 Leute auf dem Schlag entlassen worden sind, ist das natürlich noch eine andere Zusage, wenn das gegeben werden kann. Für unsere Revier ist es ganz wichtig, wir haben ja viele, wir waren 17 Jahre im Landtag, kennen die ganzen Auseinandersetzungen, Garzwald und alles. Für uns ist wichtig, dass wir zu einem Prozess kommen, der Zug um Zug den Ausstieg klar regelt, auch die Reduktion der Emissionstonnage. Das Enddatum ist aber ein streitiger Punkt. Der aber, das ist mir ganz wichtig, weil der Weigand ja auch nach mir dran ist, auch mal eine klare und ehrliche Bilanz macht, was denn überhaupt von der Kohle noch benötigt wird. Also ich bin davon überzeugt, und da müssten wir mal in den Diskurs reinkommen, dass höchstens die Hälfte der Vorräte in Garzweiler und Hambach noch gebraucht werden. Das Weißweiler außen vor, da hat das Unternehmen Planungen, die sind für mich jetzt nicht so problematisch, weil der Standort so entwickelt werden kann, aber bei Hambach und bei Garzweiler, wenn wir da mal eine ehrliche, saubere Bilanz machen und hinsetzen und gucken, was brauchen Sie wirklich noch und wie müssen Sie Ihre Abbauplanung anpassen. Das wäre bitter notwendig, damit wir wegkommen von der Chimäre, das geht hier bis 2045 oder 2050 weiter. Es geht eventuell sogar in die stoffliche Nutzung als Rohstoff für die chemische Industrie. Liebe Leute, das habe ich in der Steinkohle alles erlebt. Jeder, der an der Steinkohle hing, hat versucht uns zu erzählen, die können wir doch auch anders nutzen. Vergasung von oben und. War alles weg. Es wird auch keine stoffliche Nutzung in der chemischen Industrie geben, weil Sie müssen nur gucken, mit wem das konkurriert, die in den Tonnagen irgendwie halbwegs annähernd rentabel ist. Insofern ist mein Plädoyer, lassen Sie uns ehrlich machen, was wird noch gebraucht, dann muss das Unternehmen auch sagen, wo. Und dann muss man gucken, wo man das noch macht. Dafür brauchen wir eigentlich das Moratorium am dringendsten, um das irgendwie miteinander vernünftig zu besprechen. Und dann können wir genau gucken. Da ist aus meiner Sicht bedauerlich, dass die Situation im Hambacher Wald so eskaliert ist. Besser wäre es, wir hätten die Zeit und könnten das miteinander diskutieren. Dann könnten Sie ja sagen, bringen Sie liegen um 10 Prozentpunkte falsch. Kein Problem mit, müssen wir im Detail durchdiskutieren. Aber wir kämen an einen Punkt, wo das gemacht werden kann. Also, in der Kürze, weil Frau Brems mir gesagt hat, ich darf nur 4 Minuten. Nein, bin ich auch dran. Ich fand das ja richtig, was Frau Neubauer gesagt hat, die Kollegen, die draußen gestanden haben. Das ist absolut legitimer Protest, das ist völlig in Ordnung, das halten wir alle gut aus. Aber die Botschaft soll auch sein, es ist für uns alle, für diejenigen, die eher an die Energiewende engagiert arbeiten, die ökologisch interessiert sind, aber auch für die, die beschäftigt sind, besser, Wir finden einen vernünftigen Kompromiss, wo niemand in die Arbeitslosigkeit geht, wo wir in der Region neue Arbeitsplätze schaffen für die nächsten Generationen und wo wir den Übergang vernünftig hinkriegen. So wie wir es in der Steinkohle andiskutiert haben, das jetzt hier zu schaffen und ehrlich gesagt noch ein bisschen besser. Da arbeiten wir beide und Antje Brokus jetzt in Berlin in der Kommission dran. Wenn wir da noch Unterstützung kriegen, machen wir es noch besser. Ich bin Berufsoptimist so ein bisschen. Ich glaube, dass es genügend Leute gibt, die das wollen, die da ein Ergebnis haben wollen. Und wir geben uns bis Weihnachten alle Mühe. Herzlichen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, Rainer, dafür. Ich wusste ja, dass du dich nicht 4 Minuten hältst. Ich möchte einmal Annegret bitten, dass du vielleicht einmal das Mikrofon gleich schon nehmen kannst und diejenigen, die sich melden, dann einmal vor die Nase halten kannst, weil dann können wir hier miteinander diskutieren relativ schnell. Ich würde jetzt auch schon mal in die Runde fragen, ob es denn schon direkt Fragen gibt, ob alle schon wach sind. Okay, da haben wir 2 Wortmeldungen und ich würde sagen, dann steigen wir direkt auch damit ein. Fangen wir einmal da vorne, wir nehmen die beiden zusammen und machen dann so ein bisschen immer die Fragen zusammen. Einmal vielleicht aufstehen und den Namen kurz sagen. Und dann die kurze Frage stellen. Bitte.
Mein Name ist Michael Weingart, ich arbeite in Hambach. Und ich habe eine Frage, und zwar, er sagt ja, der Steinkohleausstieg, der hier gefeiert wird, der ist ja gar nicht wirklich. Man kriegt ja heute die Steinkohle aus dem Ausland, das hat er vergessen zu sagen. Und da würde ich gerne mal wissen, warum das dann einfach nicht mehr erwähnt wird. Dasselbe ist mit den neuen Energien, aber dazu später. Aber das würde mich jetzt mal interessieren. Wie man sagen kann, man ist aus der Steinkohle ausgestiegen und holt sich dann die Kokskohle aus dem Ausland. Mhm.
Dankeschön für die Frage. Und dann haben wir da vorne Klaus.
Guten Tag.
Ein bisschen näher ranhalten, bitte.
Guten Tag, Klaus am Bahn von den Grünen. Meine Frage heute an Grünen und an den Herrn Weigand wäre, wie kann es auf der Sachebene sein, dass die Grünen sagen, wir können jederzeit aus der Braunkohle aussteigen, wir exportieren so viel an Strom. Und RWE sagt, nein, wir exportieren nur überschüssigen erneuerbaren Strom. Also für mich als Elektrotechniker ist es erstmal wichtig, eine Sachbasis zu haben, auf der man diskutieren kann. Aber diese beiden Sachargumente, die gehen bei mir nicht zusammen. Und die kann ich auch nicht, da stecke ich nicht drin, die zu entscheiden.
Ja, herzlichen Dank, Klaus. Die Frage kann jetzt nicht direkt Herr Weigand beantworten. Die nehmen wir aber gleich gerne mit in die nächste Runde auch. Da gab es noch eine weitere Wortmeldung, oder? Nee? Achso, hatte ich jetzt so interpretiert. Gut, dann ist jetzt erstmal Rainer dran und du darfst gerne auf die Aspekte einmal eingehen.
Ja, Herr Weigand hatte gefragt nach dem Steinkohleimport. Das ist natürlich richtig. Ich habe das jetzt nicht differenziert ausgedrückt, aber was wir beenden in diesem Jahr, ist die Steinkohleförderung in Deutschland. Speziell Nordrhein-Westfalen, Saarland ist ja etwas eher ausgestiegen und das Aachener Revier, was ja ein viel älteres Revier war als das Ruhrgebiet, ist ja schon 97 mit Sophia Jakoba ausgestiegen. Insofern haben Sie völlig recht, wir beenden die Förderung der Steinkohle hier. Das ist natürlich ein bisschen vergleichbar mit der Arbeit im Tagebau. Was wir nicht beenden, ist die Verstromung, aber das ist genau unser Auftrag in der Kommission. Die Reduktion der Braunkohleverstromung und der Steinkohleverstromung. Jetzt fokussieren wir uns ein bisschen mehr bei der Strukturwandeldiskussion auf die Braunkohle, weil der Braunkohle eben die ganzen Tagebaue in den Revieren da dranhängen. Während die Steinkohlekraftwerke in Deutschland verteilt sind und das, was die Förderung angeht, ja mit dem Steinkohleausstieg erledigt hat. Das heißt, wir diskutieren beides. Wir diskutieren auch die Reduktion der Steinkohlekraftwerke. Die sind auch in einer schwierigen Situation, da gehen sehr viele raus. Aber das Hauptproblem ist natürlich, dass die Braunkohle gebunden ist an die Tagebaue und dass wir auch wirklich sehr differenziert zugucken müssen. Wir können ja nicht einfach entscheiden, die Kraftwerk geht raus und dann ist der Tagebau, der daneben liegt, noch nicht fertig und der braucht eigentlich noch Jahre, um ihn endzugestalten. Oder aber in einer Region ist das Kraftwerk überhaupt nicht verzichtbar, weil da keine andere Stromversorgung ist und, und. Da gucken wir uns wirklich jeden Tagebau und jede Kraftwerksanlage von Lippendorf über Lausitz, Boxen und so weiter, alles im Detail an, das müssen wir auch machen. Und dass die Steinkohle dann auch zug und zug runtergeht und das Enddatum für die Kohleverstromung, was wir finden sollen, gilt natürlich für beides, gilt für Steinkohle und Braunkohle. Das ist unser Auftrag.
Mhm. Gut, möchtest du vielleicht einmal kurz noch was zum Thema Export sagen, oder nehmen wir das mit einfach ruhig in die nächste?
Nein, ich kann ein paar Worte dazu sagen. Also, wir diskutieren intensiv sowohl die Frage der Versorgungssicherheit, weil das ist ja klar. Es muss eine Versorgungssicherheit geben für alle Industriebetriebe und für die Privaten, auch wenn wir zuck um zuck die Kraftwerke rausnehmen und die Erneuerbaren ausbauen. Aber wir haben ja zwei Ziele. Die Bundesregierung hat uns diese Ziele aufgegeben und die Bundesregierung hat festgesetzt im Klimaschutzprogramm und in der Koalitionsvereinbarung 65% Erneuerbare 2030. Und darüber haben wir uns auch intensiv beraten. Wenn wir diese Ziele schaffen, die gehören zusammen, dann sind wir 2030 immer noch Stromexportland. Und wir werden auch, so sagt uns das jedenfalls Agora Energiewende, auch öffentlich, wir werden auch keine großen Preissteigerungen haben, sondern eher leichte Senkungen. Wir werden Preissteigerungen haben durch steigende CO2-Kosten, wir werden Preissteigerungen haben dadurch, dass mehr Gas genutzt wird für die Kraftwerke und Senkungen durch den Ausbau der Erneuerbaren. Das heißt, sowohl die Versorgungssicherheit wie auch an der Stelle, was die Preise angeht, ist vernünftig machbar und tatsächlich sind wir immer noch Exportland im europäischen Kontext. Jetzt sind wir ein sehr hohes Exportland. Diese Exportüberschüsse werden ein Stück weit abgeschmolzen, wenn die Atomkraft rausgeht und weitere Kohlekraftwerke rausgehen. Aber wir sind nach den Berechnungen, wenn wir die 65% schaffen, da muss natürlich die Landesregierung auch noch ein bisschen was zu tun, dann sind wir immer noch Stromexportland.
Beschäftigt ihr euch in der Kohlekommission denn auch genau mit dieser Frage, dieser Preis, wie sich eine Preise des Stroms entwickeln, oder ist das gar nicht so im Fokus?
Ja, also wenn wir es nicht im Fokus hätten, dann würde es der BDI und andere reinbringen. Und ich meine, diese Kommission ist so breit angelegt und das ist ja auch wichtig, weil natürlich eine Rolle spielt, wohin entwickeln sich die Preise. Und deswegen war das für mich spannend, dass Agora Energiewende gesagt hat, liebe Leute, ihr müsst die beiden Punkte berücksichtigen. Die Bundesregierung hat sehr klar gesagt, 65% Erneuerbare 2030 ist das Ziel. Und das hat Auswirkungen auf den Preis. Wir wissen alle, dass die Börsenstrompreise runtergegangen sind in den letzten Jahren. Wir haben im Prinzip für die Industriebereiche so günstigen Strom wie lange nicht in den ganzen letzten Jahren. Und die werden an der Stelle nicht steigen, dadurch, dass wir den Kohleausstieg machen, sondern sie werden sich im Gegenteil gleich oder leicht senkend verhalten. Und das muss man zusammendenken. Damit beschäftigen wir uns, weil natürlich der BDI das so einfach nicht akzeptiert, sondern die Frage sofort ist, wenn wir bestimmte Abschaltszenarien diskutieren, was passiert mit den Preisen? Das ist ja auch eine völlig legitime und auch richtige Frage. Also muss sich die Kommission damit beschäftigen.
Mhm. Herzlichen Dank. Ich habe jetzt noch drei weitere Wortmeldungen gesehen. Genau, einmal an der Tür. Das sind vier weitere Wortmeldungen. Okay, die nehmen wir noch auf. Und dann müssen wir an dieser Stelle schon noch Schluss machen, weil in diesem Punkt. Bitte.
Ja, vielen Dank, Antje Delevi, Grüne Fulheim. Ich habe eine Frage an Sie bringen. Sie sagten, oder Sie fordern eine ehrliche Bilanz, was an Kohle noch gebraucht wird von den Energieunternehmen. Auf welcher Basis arbeitet man denn? Also ich frage mich, wenn man ehrlich miteinander umgehen will und einen Kompromiss finden will, dann muss auch eine klare Zahlenbasis vorhanden sein. Das andere wäre ja sozusagen, wir schöpfen so ein bisschen im Dunkeln. Ich halte das für eine Grundforderung und kann nicht verstehen, dass solche Zahlen nicht vorliegen. Danke.
Okay. Genau, einmal Bruno, dann haben wir hinten zwei Ja gesehen und vorne ein bisschen.
Ja? Ja, Bruno Voss, wie viel Strom muss dann reduziert werden aus Kohlekraftwerken, damit man dieses Klimaziel, was die Bundesrepublik ja beschlossen hat, erreicht hat? Also gibt es da 4, 5, 7, 9 ja. Kraftwerke, wie viel muss reduziert werden? Und bis wann?
Okay, wir nehmen die nächsten beiden Wortmeldungen auch noch mit dazu.
Ja, mein Name ist Robert Kauf. Ich habe eine Frage, und zwar, hier wird es immer bei den Grünen, hier geht es immer um den Klimaschutz und um den Naturschutz, Umweltschutz. Meine Frage geht so ein bisschen weiter, nicht in NRW, sondern wir sind hier im Nordhessenkreis in einem großen Naturschutzgebiet. Da wird ein Windpark gebaut, da werden 2000 Hektar und noch mehr Naturschutzgebiet, wird einfach abgeholzt, um Windräder dahin zu stellen. Ich sage, wie kann man das in den Einklang bringen? Ich sage, die Grünen, die sind für Umweltschutz, den Hamburger Forst, sage ich jetzt mal, das ist ein Forstbetrieb, da sind noch 200 Hektar Wald, sage ich jetzt mal, der noch gerodet werden müsste, jetzt für die Braunkohle. Aber in anderen Regionen, da interessiert das überhaupt nicht in der Presse rotisch. Einfach Wälder abholen, ein reiner Umweltschutzgebiet, der Nordhessenkreis, sage ich jetzt mal. Das ist der Kesselwald, das ist einer der größten Naturschutzgebiete, die wir in NRW haben, in Deutschland haben. Da wird einfach ein Windpark reingebaut, da werden 2000, 3000 Hektar Wald abgeholt, da geht rein. Ja.
Okay, ganz herzlichen Dank auch für diesen Beitrag. Ich glaube, das ist aber beim Landesverband Erneuerbare Energien genau richtig aufgehoben, wobei natürlich die Schwierigkeit ist, dass wir hier in NRW sind und vielleicht nicht vor Ort jetzt die hessischen Verhältnisse direkt nachvollziehen können. Von hier mal, bitte.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Kevin Heinrich, ich bin auch Mitarbeiter im Tag bei Hambach beim Rettungswesen und ich erlebe das hautnah, die ganzen Situationen im Hambacher Koch. Aber zu den Kollegen seiner Antwort kann ich nur sagen, Herr Fring hat ja selber die Aussage gemacht, der Wald sollte nicht grundsätzlich tabu sein. Es gibt ja gute Wälder und schlechte Wälder oder Forst. Aber meine Frage generell, Sie sprachen den Koalitionsvertrag an. Steht da nicht auch drin, der Netzausbau, der Leitungsausbau, der vorangetrieben werden muss? Ja? Und nochmals für alle, diese Kommission, ja, Kohlekommission hat sich ein bisschen eingebürgert, hat nichts mit dem Rodung oder Räumung im Hambacher Forst zu tun. Das vielleicht nochmal in Richtung von Herrn Krischer, weil das hat er aber nicht so ganz verstanden. Danke.
Okay, ich glaube, wer hier was verstanden hat, ist immer schwierig zu beurteilen. Ich glaube, jeder kann hier eine andere Meinung, einen anderen Ausdruck haben, aber ich glaube, das finde ich dann etwas schwierig, wenn wir da ankommen. So, jetzt haben wir aber diese vier Wortmeldungen ja auch noch in der Breite. Ich würde mich freuen, Rainer, wenn du da auch noch mal kurz zur Stellung nimmst und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt.
Gut, ich versuche das als erstes, die Dame aus Polheim, ehrliche Bilanz. Ich habe angesprochen, dass aus meiner Sicht nur noch die Hälfte der Kohle aus Garzweiler und Hambach gebraucht wird. Zu dem Ergebnis kann man kommen, wenn man sich wirklich blockscharf durchguckt, was haben die einzelnen Blöcke in den letzten 4-5 Jahren an Kohle gebraucht. Und wenn man dann ein vernünftiges Szenario anlegt, wo man sagt, wie lange laufen die einzelnen Blöcke und Kraftwerke noch. So, und es wird natürlich nicht so sein, wenn Sie sich angucken, wir sollen Abschaltdaten liefern. Und gleichzeitig ist es so, dass die Kraftwerke im Osten im ganz großen Teil erst nach der Wende gebaut worden sind, während wir hier Blöcke im Betrieb haben, die 50 und mehr Jahre alt sind, dann wird es nicht so sein, wie manche sagen, schaltet doch im Osten alles ab, die brauchen den Strom nicht, da sind sowieso kaum Leute und wir machen weiter wie bisher bis 2050, so weit kommen wir ja mit der Kohle. Das wird nicht so sein, sondern man wird hier zugehen müssen, das einzeln bilanzieren. Wir sind da noch nicht zugekommen, weil das Unternehmen und andere ja sagen, wir haben die Rechte, wir haben den genehmigten Tagebauer, also müssen wir das nicht in Frage stellen. Das wäre eigentlich mein Impuls an die Landesregierung, dass Armin Laschet aus seiner defensiven Rolle rauskommt und wirklich sagt, lasst uns hinsetzen, das vernünftig bilanzieren. Die Kommission wird doch nie einen Vorschlag machen, der sagt, das geht bis 2045 alles weiter. Niemals. Also muss man sich doch dem ein bisschen in Realität nähern und dann gucken, was notwendig ist und gucken, was beim Unternehmen geht. Das ist das, was notwendig wäre und ich kann nur dafür plädieren, dass man das macht. Energiepolitische Großkonflikte haben wir wirklich viele erlebt in der Bundesrepublik. Ob das die Atomdiskussion war, ob das Wackersdorf war, Wiel, Bruchdorf, Grohnde. Wir haben jetzt hier wieder einen. Da gewinnt auch das Unternehmen nicht bei, um das mal klar zu sagen. Insofern ist besser, man geht in eine Diskussion und löst das. So, wie viel Strom muss reduziert werden? Welche Kraftwerke waren? Das ist ja die Kernfrage. Ich habe eben schon gesagt, unsere Aufgabe ist CO2-Reduktion. Die Ziele der Bundesregierung sind vorgegeben. Wir haben nachher noch 88 Millionen Tonnen CO2 aus Stein- und Braunkohle insgesamt verfügbar. So, dementsprechend müssen wir den Kraftwerkspark anpassen. Die Bundesnetzagentur hat einen Vorschlag vorgelegt, der sieht 2030 noch 9 Gigawatt Braunkohle, 9 Gigawatt etwa Steinkohle vor. Von jetzt, wir liegen jetzt bei 22, 23. Da kann sich jeder das Reduktionsszenario, was die Kraftwerke angeht, überlegen. Herr Schaub hat gesprochen von einem Windpark in Nordhessen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, wo 2000 Hektar Naturschutzgebiet gefällt werden für einen Windpark. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne sehr intensiv den Windpark Aachen-Münsterwald. Da sind es irgendwie 8 Hektar. 8 ist, glaube ich, die richtige Zahl. Da ist es für 5 große Windkraftanlagen. Also die Dimension ist eine ganz andere. Und natürlich gibt es unterschiedliche Wälder. Das kann da überhaupt keiner bestreiten. Das kennen wir aus allen Diskussionen. Ich habe reine Wirtschaftswälder, Fichtenforstwälder. Ich habe Aufforstungswälder aus der Steinkohle. Und ich habe wertvolle alte Eichen- und Laubwaldbestände. Und da wird differenziert. Und jeder, der heute eine Windkraftanlage bauen will, muss die Differenzierung mitmachen. Da gibt es naturschutzfachliche Bedenken. Das ist ein umfangreiches Prüfverfahren. Da können Sie nicht überall alles hinbauen, was Sie wollen. Und ich wäre relativ sicher, im Hambacher Wald kriegen Sie keine Windräder durch, weil der genau diese anderen Kriterien berücksichtigt. Aber das müssten die Fachleute gucken. Ich bin ja gerne mal in Nordhessen nachgucken, aber 2000 Hektar Naturschutzgebiet, die gefällt werden für einen Windpark, der müsste ja gigantisch sein. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Mir ist kein Fall bekannt, wo in Nordrhein-Westfalen in einem Naturschutzgebiet Windräder gebaut wurden. Das sind Tabuzonen, das geht normalerweise gar nicht. So, dann hatte der Kollege, der aus Hambach im Rettungswesen tätig ist, angesprochen den Netzausbau. Sie haben völlig recht. Eine der Prämissen dabei, die in dem Einsetzungsbeschluss drin sind, ist auch der Netzausbau. Und wir wissen auch alle, dass wir einen gewissen Netzausbau brauchen. Aber ich will das auch klar sagen, was nicht angeht, ist, dass einige vielleicht meinen, wir müssen nur den Netzausbau behindern, wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren behindern, dann können wir mit der Kohle möglichst lange arbeiten. Nein, das ist aus folgendem Grund ein Trugschluss. Die Bundesrepublik ist verpflichtet, Reduktionen zu schaffen, auch wenn die Europäische Union die Ziele nicht verschärft. Und wenn wir jetzt nicht einen vernünftigen Ausstieg aus der Kohle machen, sondern meinen, wir können uns drumherum mogeln, weil zufällig die Elektriker die Netze nicht hingekriegt haben oder aus anderen Gründen, dann müssen wir nachher umso mehr Kohle abschalten. Dann wird der Absturz nachher umso größer. Das heißt, jetzt ist die Chance, das moderat und vernünftig zu machen. Am Ende müssen wir diese Emissionsreduktion erreichen, müssen entweder viel Geld in die Hand nehmen oder drastischer abschalten. Deswegen das Plädoyer, jetzt rangehen. Wie nach dem Beispiel Steinkohle ist ein harter Diskussionsprozess, aber wenn wir einen Kompromiss hinkriegen, dann können wir uns auch einsetzen und sagen, war nicht die Jahreszahl, die Dirk sich vielleicht gewünscht hat oder ich, war auch nicht die, die Sie sich gewünscht haben, aber besser ein vernünftiger Kompromiss als jede Wahl, dass in der Auseinandersetzung keiner weiß, wie er sich rühren kann. Das ist das Plädoyer. Dankeschön.